Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Willkommen bei Fassbender im Gespräch. Mein Gast, der deutsche Journalist Billy Six, vor 11 Tagen in Caracas, Venezuela, aus Geheimdiensthaft entlassen und seit 8 Tagen wieder in der Heimat. Herr Six, herzlich willkommen.
Danke.
Sie sind natürlich hier aus einem ganz besonderen Grund. Wir wollen über Ihre Haft 119 Tage in Venezuela sprechen, über die Bundestagsdebatte, die zu diesem Thema vor 5, 6 Tagen über die Bühne gegangen ist. Aber bevor wir das tun, möchte ich eigentlich Sie als Mensch erst einmal vorstellen, damit auch unsere Zuschauer einen Begriff bekommen, wer ist denn das eigentlich, dieser Billy Six, über den man so viel liest und von dem man so wenig weiß. Sie sind 1986 in Ost-Berlin geboren, vom Beruf, von der Ausbildung her, Fachwirt für Finanzberatung bei der IHK. Aber Sie haben schon früh die Neigung zum Journalismus verspürt, mit 17 Jahren die ersten Veröffentlichungen in Schüler helfen Leben und in dem Magazin der Bundeswehr Y, das Magazin der Bundeswehr. Seit 2010 sind Sie hauptberuflich journalistisch unterwegs, vor allem im Ausland, vor allem mit Reportagen. Was war Ihre erste große journalistische Reise, Ihre erste große Tour?
Das erste war, wie Sie eben sagten, 2004 in Bosnien. Die Folgen des Bürgerkriegs einige Jahre zuvor. Und dann wirklich der Einsatz, der mehrere Monate gedauert hat, das waren meine Reisen in Afrika 2008 und 2009. Damals bin ich also per Anhalter einmal quer durch Afrika gefahren.
Von Nord nach Süd oder von Ost nach West?
Von Nord nach Süd. Okay. Also konkret von Berlin bis nach Kapstadt, also auf dem afrikanischen...
Per Anhalter von Berlin nach Kapstadt?
Genau. Okay. Und dann also von durch Ägypten, über Sudan und Kenia bis nach Südafrika runter. Und dann, ja, die Hälfte der afrikanischen Länder begutachtet, kennengelernt und auch für verschiedene Zeitungen damals schon geschrieben. Aber es war hauptsächlich für mich der Anlass, ich wollte wissen, was passiert da wirklich. Also das war so die erste Phase, wo es begann, das Misstrauen gewachsen ist hinsichtlich dessen, was ich in der Schule gelernt hatte oder auch aus den Medien kannte.
Auch schon Arabische Revolution 2011, auch der Beginn dieser Zeit, oder war das vorher alles?
Das kam später dann.
Okay.
Ja, 2011, das war dann in Ägypten und Libyen, wo ich dann ja auch regelmäßig für die Wochenzeitung Junge Freiheit Berichte geschrieben habe, aber auch für andere.
Sie waren ja teilweise ja lange monatelang dort unten, ohne Unterbrechung. Genau. Was ist für Sie der Auslöser gewesen in dieser Zeit? Was war der Antrieb, dass Sie gerade aus dieser Gegend berichtet haben? Abenteuerlust, Misstrauen irgendwelchen offiziellen Narrativen gegenüber, politisches Interesse?
Es leuchtet tief in mir auf, das ist mein Thema. Und ich hatte gar keinen, ja, wie soll ich sagen, objektiven Grund oder so, sondern es hat mich einfach wirklich interessiert. Ich wollte dabei sein, als also diese Proteste gegen Präsident Mubarak in Ägypten zum Beispiel losging auf dem Tahrirplatz. Ich wollte das selber sehen, ich wollte Geschichte erleben. Und habe dann die Reisen finanzieren können über die journalistische Tätigkeit, weil das, was ich vor Ort gelernt habe, was aus den Medien nicht ersichtlich wurde, wollte ich halt auch mit anderen teilen.
Gleichzeitig haben Sie im Jahr 2012 ein interessantes, völlig anders thematisches Buch veröffentlicht, Das grüne Irrlicht, der Fall Hans-Christian Ströbele. Ich halte es mal hier in die Kamera. Ein ganz unorthodox geschriebenes Buch. Ich habe das gar nicht mal im Zusammenhang jetzt mit unserem Gespräch schon früher mit Interesse gelesen. Und daraus vor allem eins entnommen, Sie haben Widerspruchsgeist und ein gewisses Rebellentum in sich. Kann man das so sagen?
Ja, das hat mich ja schon damals, als ich noch Vorsitzender der Jungen Union in Neuenhagen war, in enorme Schwierigkeiten gebracht.
Ja, Sie sind ja, Sie haben, ich lese mal eine ganze Liste vor, die Sie in gewisser Weise, würde man sagen, Konflikt mit den offiziellen Mächten immer mal wieder gebracht haben. 2008 als JU-Vorsitzender in Neuenhagen, Auseinandersetzung mit alten DDR-Kadern in der CDU, was bis zu einem Verfahren wegen unangemeldeter Demonstration geführt hat. 2013 im Libanon waren sie eine Nacht verhaftet, in Syrien 2012, 2013 fast 3 Monate. Da haben sie dann die deutschen und die russischen Diplomaten in einer gemeinsamen Aktion, mehr oder minder gemeinsamen Aktion, erfolgreich rausgebracht. In Ägypten im Jahr drauf, 2014, wieder 3 Tage. Die Rebellen in der Ostukraine, in Lugansk, haben sie eine Nacht festgehalten. Und schließlich natürlich, die Fristen werden länger, die 119 Tage in Venezuela, über die wir noch sprechen werden. Suchen Sie das? Ist das Pech? Haben Sie da ein Talent für? Ziehen Sie solche Sachen an?
Also meine Freunde sagen mir, ich sei etwas naiv. Ich suche das natürlich nicht. Aber ich bewege mich gerne frei und ich rede auch gerne frei und versuche mich nicht einzuschränken. Und ich habe auch keine Angst, mich mit irgendwem anzulegen oder irgendwelche Fragen zu stellen. Das ist wahrscheinlich dann das, was öfter und immer wieder zu diesen Problemen führt.
2014 ist dann Ihr zweites Buch erschienen, Billy Six, Marsch ins Ungewisse, gefangen im Syrienkrieg. Übrigens mit einem interessanten Vorwurf immerhin von Peter Scholl-Latour, ja, der macht das auch nicht für jeden. Ein Buch, in dem Sie nicht nur über Ihre, oder am wenigsten relativ über Ihre Haft, sondern vor allem über die Hintergründe, politischen Hintergründe auch berichten. Ebenfalls sehr interessante Lektüre. Ihr Arbeitsstil ist ja insofern von dem als normalen Journalisten ein bisschen unterschiedlich, als dass Sie noch nie bei einer Zeitschrift angestellt waren. Ich glaube, Sie haben auch noch nie einen Mitarbeitsvertrag gehabt, sondern Sie arbeiten ausschließlich als Freier. Sie arbeiten so, dass Sie den Redaktionen Vorschläge machen, dass Sie letzten Endes die Themen bestimmen, die Sie machen wollen. Die können die dann ablehnen, wenn Sie es nicht wollen. Und Sie arbeiten auch, das wird uns noch begleiten, grundsätzlich ohne Akkreditierung. Ist das jetzt Ihr besonderes Verständnis von Freiheit oder Jugendlichkeit oder ist das auch diese Naivität?
Ja gut, ich hatte ja mal in Ägypten probiert, eine Akkreditierung zu bekommen. Da hieß es denn, also für Freie gäbe es das grundsätzlich nicht. Die Behörden dort wollten also nur mit den großen regierungsnahen Sendern was zu tun haben, um der deutschen Regierung einen Gefallen zu tun. Das ist so der Hintergedanke da. Und die Konsequenz aus dem ganzen Versuch war, dass ich heute nicht mal mehr als Tourist nach Ägypten einreisen darf.
Ja, nicht nach Ägypten, sondern da kommen wir noch gleich noch drauf, noch in andere Länder.
Ja, gut, aber in den anderen Ländern habe ich ja nicht probiert, mich zu akkreditieren, so wie das in Ägypten der Fall war.
Planen Sie denn, das in der Zukunft mal zu ändern?
Na gut, der Fall Ägypten beweist ja, dass es nicht vorteilhaft ist.
Es kam dann im Verlaufe der Jahre zu einer Refokussierung Ihrer Tätigkeit, ja, vom nordafrikanischen, nahöstlichen Raum weg in Richtung slawischer Raum, Ostukraine, und zwar konkret nach dem MH17-Abschuss.
Also schon davor.
Schon davor.
Es ging um den Maidan. Also ich war ja insgesamt fast ein Jahr in der Ukraine.
Also nach der vollendeten oder unvollendeten arabischen Rebellion sind Sie gewissermaßen auf den nächsten Hotspot aufmerksam geworden,
hier draufgesprungen. Hier vor unserer Haustür, ja.
Und dann kam es ja, und das ist ja insofern sowohl, glaube ich, in Ihrer Biografie als auch in der internationalen Landschaft so eine Art von Game Changer. Der Juli 2014, Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine. Sie haben danach recherchiert und auch eine eigene Arbeit gemacht. MH17, die Billy Six Story, das ist auch ein auf YouTube abrufbares Video. Was hat Sie dazu veranlasst, die Theorien, die Erkenntnisse, die Rechercheergebnisse anderer zu hinterfragen, zu bezweifeln? War es Skepsis oder war es die Überzeugung, Dinge können noch anders sein?
Ja gut, es gibt ja noch Zeitungsartikel, die ersten, die ich damals geschrieben hatte, die sind ja noch sehr im Sinne der Veröffentlichung der ukrainischen und der amerikanischen Regierung. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt keine anderen Informationen. Ich war, als es passierte, in Kiew gewesen und habe all die Pressekonferenzen dann mitgemacht, die stattfanden. Allerdings gab es ja im Netz diverse Hinweise darauf, dass auch was anderes passiert sein könnte. Und ich bin einfach deshalb dorthin gefahren, um die Zweifel auszuräumen. Ich dachte ursprünglich noch, ich könne belegen, dass alle Gegenbehauptungen falsch seien, aber tatsächlich hat sich mein Blickwinkel völlig verändert durch das, was ich vor Ort erlebt, gesehen, gehört und recherchiert habe.
Ja, man kann dieses Video eigentlich nur zum Lesen, zum Sehen empfehlen, denn im Grunde, Sie räumen die Zweifel nicht aus, das muss man klar sagen. Was mir sehr gut gefällt, Sie haben keinerlei verschwörungstheoretischen Ansatz. Der Zweifel bleibt, aber was bleibt, ist der Zweifel an beiden Versionen. Ja? Was bleibt, ist der Zweifel sowohl, denn Sie kritisieren ganz klar auch das russische Narrativ. Was bleibt, ist der Zweifel am russischen Narrativ. Was bleibt, ist der Zweifel am westlichen Narrativ. Und ich glaube schon allein die Tatsache, dass Sie das so sachlich, skeptisch und durchaus überzeugend, die fortwährende Existenz dieses Zweifels, dass Sie das in diesem Bericht so konzentriert haben, trägt auch zu einem, hat Ihnen auch Ärger eingebracht bei den einen oder anderen, die halt sehr glauben an Ihre Version der Geschichte. Und das hat dann ja dazu geführt, dass Sie 2 Jahre danach, also nach dem Erscheinen des Videos, nach Ihren Recherchen, so eine etwas, ja, ich will mal sagen, bizarre Aktion unternommen haben. Da gibt es ja diesen berühmten, berüchtigten Überfall auf das Büro des, ja, Überfall in Anführungszeichen, auf das Büro des Recherchenetzwerks Korrektiv. Und dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet.
Die FAZ berichtete von Krawallmachern, welche randalierten. Und laut Informationen von NTV waren diese sogar maskiert. Doch von Masken keine Spur, wie man im Video des britischen Journalisten Graham Phillips sieht. Er dokumentierte den kompletten Redaktionsbesuch für seinen YouTube-Kanal. Und auch von Hineinstürmen kann nicht die Rede sein. Sie wurden bereitwillig von den Mitarbeitern eingelassen. Hallo. Randale? Fehlanzeige.
Hallo. Marcus Benzman. I want to do an interview with Marcus Benzman. I think it's my. I want to know why you guys, the Lügen Presse, why you tell so many lies at Correctiv. You've lied about MH17.
Lediglich die Tatsache, dass Phillips filmte, wie er Korrektiv des Lügens beschuldigte, veranlasste die Redaktionsmitarbeiter, die ungebetenen Gäste etwas unsanft vor die Tür zu setzen.
Six, bisschen bizarr ist es natürlich schon, die Aktion, vor allem, weil Sie und Ihr Partner da auch gar nicht zusammenpassen.
Diese Geschichte hat eine monatelange Vorgeschichte. Ich hatte immer das Gespräch mit Korrektiv gesucht, weil ich ja die Belege hatte, dass ihre Berichte oder ihr großer Bericht, der ja auch mehrfach ausgezeichnet worden ist, mit Falschdarstellungen operiert. Da sind Zeugenaussagen verdreht worden, da sind die Aussagen von Experten verdreht worden. Die habe ich alle aufgesucht und das hat Korrektiv überhaupt nicht interessiert. Und ganz egal, wie man das jetzt auch sieht, dank Graham Phillips und seiner Aktion ist die ganze Sache endlich mal bekannt geworden. Ich alleine hätte diese Aufmerksamkeit nie generieren können.
Es hat natürlich sofort, wie haben wir auch im Video gesehen, zu sehr negativen Reaktionen.
Ja, Sie haben den von der Bild-Zeitung vergessen.
Den haben wir jetzt, dann wäre es zu lang geworden. Den haben wir gar nicht erst reingenommen. Wir haben, also FAZ und NTV sind stellvertretend. Ich habe auch hier noch vor mir liegen den Beitrag des Berliner Tagesspiegel. Und auffallend ist, dass eigentlich von dem Moment an diese gewisse Fragestellung, die ja auch jetzt noch die Debatte begleitet, was ist dieser Billy Six? Ist das ein Aktivist? Ist das dann, die Bild schreibt, pro-russischer Aktivist? Ist das ein, wir kommen hinterher auf den schönen Begriff Reiseblogger noch, ist das ein Journalist? Kann das überhaupt ein Journalist sein? Und da ist es ganz interessant. Auch aus jener Zeit kommen natürlich die ersten Vorwürfe, der schreibt nur für rechte Medien, was sie ja getan haben, tun, für die Junge Freiheit zum Beispiel, aber sie haben auch für 12, 13 andere geschrieben und unter anderem für die Jüdische Allgemeine Tageszeitung. 3 Artikel, ein sehr ausgesprochen freundlicher, ohne Kratzer durch den Krieg. Das war wahrscheinlich 2011, nicht wahr?
In Libyen, ja.
Libyen, die jüdischen Friedhöfe sind bisher unbeschadet geblieben. Also ein Artikel, wie man ihn sich letzten Endes in der jüdischen Allgemeinen Zeitung nicht schöner vorstellen kann. Und diese drei Artikel, unter denen eben unten rechts der Name Billy Six steht, sind heute im Archiv, im Online-Archiv der jüdischen Allgemeinen Zeitung nicht mehr aufzufinden, nicht wahr?
Ja, also als ich das letzte Mal geschaut hatte, vor einigen Monaten, da war nur der Name gestrichen, aber mittlerweile sind die Artikel insgesamt verschwunden.
Sind verschwunden, ja. Also das sind so die eigenartigen Begleiterscheinungen, von denen wir dann noch mehr hören. Aber kommen wir jetzt mal eigentlich zur Hauptsache. Venezuela. Das interessiert alle am brennendsten. Sie sind im Sommer 2017 nach Venezuela gefahren. Wie sind Sie da hingekommen? Warum ausgerechnet Venezuela?
Na gut, ich hatte den Auftrag eines Verlags, ein Buch zu schreiben über Donald Trump und seine Unterstützer im Mittleren Westen und im Rust Belt. Da gab es Probleme mit der ESTA, deshalb bin ich nach Kanada geflogen und habe versucht, über die Landgrenze einzureisen, wo dann mir untersagt wurde, das Land zu betreten, aufgrund meiner Vorgeschichten Besuche in Syrien und Libyen.
Also in Kanada ist Ihnen das, an der kanadisch-amerikanischen Grenze
untersagt worden? Genau, auf dem Weg von Montreal nach New York. Und im Abschiebebereich saß ein Venezolaner mit mir und der sagte, also wenn du was Krasses erleben willst, dann geh mal in mein Heimatland, da ist richtig was los im Moment. Da gab es im Juni 2017 die gewalttätigen Proteste gegen die Regierung Maduro.
Keine Spanischkenntnisse, keine Erfahrung mit Lateinamerika, aber wieder der neue Hotspot.
Genau.
Großartig. Sie sind,
Ich gehe unvoreingenommen an die Dinge ran und lasse das auf mich wirken und bin wie ein Fisch im Wasser dann.
Und das haben Sie praktisch dann der Jungen Freiheit und dem Deutschlandmagazin, die werden ja als Ihre Auftraggeber auch genannt, das haben Sie praktisch angeboten, das Thema.
Ja, aber ich habe selber entschieden, ganz egal, ob die wollen oder nicht, dass ich da alleine erstmal hinfahre.
Ja, mit dem Trump-Buch hatten die ja nichts zu tun.
Junge Freiheit nicht, ne.
Okay. Mhm. Gut, und das ist natürlich dann dazu, Sie sind im Sommer 2017 hin, Sie haben, ich glaube, 2 bis 3 Berichte für die JF gemacht, für die Junge Freiheit gemacht, 2 oder 3 für das Deutschlandmagazin. 2 interessante Videos sind auf YouTube zu sehen, wo Sie eben über die Migration von inzwischen 3 Millionen Venezolanern sprechen. Und die letzte Veröffentlichung war wohl im Sommer, im August 2018, nicht wahr? Was hat dann zur Verhaftung am 17. November geführt?
Also ich war immer sehr vorsichtig mit Veröffentlichungen, weil ich mir denken konnte, dass du schnell in den Radar gerätst von dem Staat, von den Geheimdiensten, wenn irgendwie ein Ausländer dort berichtet über die Schwierigkeiten in dem Land und so weiter. Und deshalb habe ich zum Beispiel über meine Einsätze in den gewaltsamen Protesten, meine Interviews dort, gar nichts berichtet. Auch nicht über dieses über dieses Thema Drogenhandel, internationaler Drogenhandel, die Rolle Venezuelas dort. Das hatte ich mir alles aufgehoben für den Tag, da ich Venezuela mal verlassen werde. Aber die Dinge, die ich schon berichtet habe, also die Menschen, die Schlange stehen für Produkte, die Menschen, die das Land verlassen, weil die wirtschaftliche Situation eben sehr schwierig ist, das allein war schon ausreichend, Probleme zu bekommen. Allerdings auch nur, wie wir heute wissen, weil die deutsche Regierung sich sehr stark in die Innenpolitik Venezuelas eingemischt hatte.
Schon damals sehen Sie, also damals jetzt November, vor dem November 2018, sehen Sie da schon einen Zusammenhang mit der Art und Weise, wie Maduro oder das Maduro-Regime sich Deutschland oder deutschen Bundesregierung gegenüber positioniert oder umgekehrt, wie Deutschland sich dem Maduro-Regime positioniert.
Meine Verhaftung am 17. November sah ja aus wie ein Zufall. Ich wurde erst in einer Diskothek kontrolliert, ich hatte keinen Pass, wir gingen ins Hotel. Sie haben den Pass abgelichtet und sind abgezogen und kamen dann am nächsten Tag mit einer Art Überfallkommando wieder zurück, um mich von dort zu verschleppen. Wie ich aber weiß, vom letzten Tag meiner Haft, wo ich im Gericht saß und meine Akte anschauen konnte, ist es so, dass schon 8 Tage vorher, mindestens 8 Tage vorher, gegen mich ermittelt worden ist. Das heißt, die, Die Kontrolle in der Diskothek mag ein Zufall gewesen sein, aber die anschließende Verhaftung war es nicht mehr, weil ich schon im Radar war. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Bundesregierung schon über Monate hinweg an Putschversuchen in Venezuela mitgewirkt hat, gemeinsam mit den Amerikanern und den Kolumbianern.
Ich würde trotzdem sagen, dass, sagen wir mal, für ein diktatorisches Regime, das, was Sie geschrieben haben, auch was in den Videos veröffentlicht ist, zum Beispiel im Deutschlandmagazin, ich habe es jetzt nicht dabei, aber der Titel praktisch, dass das Elend einer Bevölkerung unter einem linken Regime. Links macht arm und unfrei, da sind Sie natürlich als linker Diktator provoziert unmittelbar. Ja.
Die Frage ist nur, warum interessiert er sich dafür? So groß war ja meine Aufmerksamkeit und Reichweite nicht.
Nun, sehen Sie sich geehrt dadurch gewissermaßen, ironisch jetzt gesagt. Ja. Sie sind in Haft gekommen am 17. November. Sie sind am Tag darauf am Militärgericht vorgestellt worden. Mhm. Wie war überhaupt erst einmal die Bedingungen? Wo hat man Sie hingesteckt? In was war ja ein angeblich berüchtigtes Gefängnis, ein ehemaliges Einkaufszentrum oder so, oder Gewerbezentrum in Caracas? Erzählen Sie mal ein bisschen über die Haft als solche erstmal.
El Helicoide, das Schneckenhaus. Also wichtig ist, ich bin als Zivilist vor ein Militärgericht gestellt worden. Und dieser Prozess galt November, Dezember, Januar, Februar, also 4 Monate. Und das ist sowohl international als auch nach venezolanischem Recht illegal. Und trotzdem hat das Auswärtige Amt dagegen nicht protestiert.
Nun, das.
Ja? Aber Sie fragen nach den Bedingungen. Alle Gefangenen sind in einem langen Korridor eingesperrt, weil das so spiralförmig eben nach oben geht.
Das Schneckenhaus.
Das Schneckenhaus, genau. Sind etwa 150. Die größten Staatsfeinde Venezuelas sind alle dort. Wenn Sie aus der Zelle rausblicken, durch die Gitterstäbe, sehen Sie also auch nur eine Wand, weil das eben alles dieser eine Korridor ist. Meine Zelle war 2x5 Meter groß. Ich hatte kein Fenster, das Gebäude ist völlig durchgeschimmelt.
Mit Gittern zum Korridor oder mit einer Wand zum Korridor?
Ja, ne, Gitterstäbe. Also es war schon möglich, sich mit den Wärtern ab und an zu unterhalten. Je nachdem, wie die Stimmung.
Waren Sie der einzige Ausländer dort, der einzige Deutsche wahrscheinlich?
Es ist eine Woche vor meiner Freilassung auch ein anderer Deutscher inhaftiert worden, der aber mittlerweile wieder frei ist. Dort ist noch ein Chilener und ein Kolumbianer.
Journalisten?
Nein.
Oder Kriminelle?
Nein.
Also mutmaßliche?
Der Kolumbianer ist der Herr Rust Lateinamerikas. Der ist mit seiner Privatmaschine in den venezolanischen Luftraum eingedrungen. Und der Chilene hat private Probleme mit einigen wichtigen Politikern.
Sie haben ja jetzt gerade und auch auf der Pressekonferenz unmittelbar nach Ihrer Ankunft und auch in diversen Interviews immer wieder starke, deutliche Kritik an der deutschen Bundesregierung, am Auswärtigen Amt geäußert, um da noch ein bisschen Klarheit zu bringen. Denn hier steht ja nach der Bundestagsdebatte, aber auch nach diversen Berichten oder Stellungnahmen des Außenministeriums bei der Bundespressekonferenz, Aussage gegen Aussage. Die Bundesregierung, wie auch der Staatsminister Nils Ahn bezeugt hat während der Bundestagsdebatte, besteht darauf, dass ihre diplomatische Betreuung allen Maßstäben der Gesetze und der Notwendigkeiten entsprochen haben. Sehen Sie das grundsätzlich anders, was die diplomatische Betreuung betrifft? Ich meine, also, jetzt nicht die politische Betreuung.
Ja, also es gibt viel zu dieser konsularischen Betreuung zu sagen, aber entscheidend ist doch, dass die Bundesrepublik, die Bundesregierung, das Auswärtige Amt nicht protestiert haben und nicht meine Freilassung gefordert haben. Im Gegensatz zu den Fällen anderer Journalisten, die dann auch alle sehr schnell freigekommen sind.
Ich glaube, dass.
Und wo sind denn die Belege? Also meine Familie war ja nun wirklich verzweifelt, hat gekämpft. Es gab eine öffentliche Kampagne. Und jetzt im Nachhinein behauptet die Regierung, ach, wir haben da doch mit Verbalnoten protestiert. Wird jetzt im Nachhinein behauptet, im Gespräch mit den Besuchen von der Botschaft hieß es noch ganz anders. Da haben sie mir bestätigt, ja, das Auswärtige Amt protestiert nicht. Stellen Sie sich doch mal vor, die Amerikaner würden sich in laufende Verfahren in Deutschland einmischen. Das würden sie doch auch nicht wollen, haben die zu mir gesagt. Also die Regierung hat nie protestiert. Und wenn sie das jetzt behauptet im Nachhinein, dann soll sie doch mal bitte die Verbalnoten und die Protokolle vorlegen.
Nein, die Regierung hat nicht protestiert. Sie behauptet auch meines Erachtens nicht im Nachhinein protestiert zu haben.
Doch, sie sagt, dass der Botschafter Kriener bei Vizeaußenminister Giel vorgesprochen habe und dort protestiert habe. Jetzt im Nachhinein.
Er wird aber keinen Protest gegen die Verhaftung eingelegt haben. Er wird dann Protest, weil das steht nicht im Rahmen seiner Aktivitäten. Er muss als Diplomat einen festgehaltenen Deutschen diplomatisch konsularisch betreuen, das heißt hinsichtlich seiner Rechte, seiner Haftbedingungen bestehen auf Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Von meinem Verständnis her richtet sich die Frage nach der Forderung nach der Freilassung gegen die Politik und das heißt den Außenminister. Und diese Frage hat ja ihr Vater, haben ihre Eltern ja ganz massiv, und diese Forderung nach Freilassung ganz massiv in einem Schreiben vom 12. Januar 2019 an den sehr geehrten Herrn Außenminister Maas gerichtet, wo mehrfach einmal die Umstände geschildert werden, ja, und wo mehrfach gefordert wird, öffentlich die sofortige Freilassung von Billy Sixt zu fordern. Das ist letzten Endes eine Forderung, und hier, glaube ich, liegt der Knackpunkt oder liegt das Missverständnis, das ist eine Forderung an den Politiker Maas, an die deutsche Regierung, nicht an die Mitarbeiter der Botschaft in Caracas. Und insofern war auch die Verteidigungsrede vom Nils Annen in der Bundestagsdebatte ja klug und korrekt so aufgebaut, dass es ja immer nur um diese diplomatische Betreuung ging. Der eigentliche Vorwurf richtet sich natürlich an die Unterstützung daheim. Und um jetzt mal, ich will einfach mal den Scheinwerfer von der deutschen Botschaft ein bisschen auf die Unterstützung daheim richten und mal überlegen, wir haben ja hier den Zeitverlauf dazu. Was, nur damit die Zuschauer auch ein bisschen hier eine Kurzvorstellung bekommen, also 17. November Verhaftung, 18. Militärgericht, 19., das ist die Aussage vom Staatsminister Annen, hat die deutsche Botschaft davon erfahren, 21. November, auch wieder zitiere ich den Staatsminister Annen, hat der Botschafter das in einem Gespräch mit dem Vizeaußenminister erwähnt, dann ist es ihnen gelungen, diesen Kassiber aus dem Gefängnis in den letzten Novembertagen, ja, aus dem Gefängnis zu schmuggeln, der dann auf irgendwelchen Wegen, brauchen wir jetzt nicht zu besprechen, ich kenne sie auch nicht, bei dem Limburger CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer gelandet ist. Der Irmer hat dann am 5. Dezember an Außenminister Maas geschrieben, ihre Eltern haben erst im Januar geschrieben, und am 12. Dezember hat die Organisation Reporter ohne Grenzen protestiert. Dann hat es am 9. Januar, die erste Erklärung des Auswärtigen Amtes war erst am 28. Dezember bei der Bundespressekonferenz. Und am 9. November kam es dann zu einem Besuch des deutschen Botschafters.
9. Januar.
9. Januar, Entschuldigung, klar. 9. Januar, Besuch des Botschafters. Dann gab es die weiteren Besuche, die ja auch in der Bundestagsdebatte 8. Februar, 6. März und 12. März angeführt wurden. Am 2. Februar hat sich die UN-Kommissarin für Menschenrechte, also jetzt nicht die deutsche Regierung, ja, sondern die Frau Michelle Bachelet, eine Chilenin.
Ehemalige
Präsidentin von Chile, die hat sich für die Freisetzung von Ihnen und von weiteren festgenommenen Journalisten eingesetzt. Die ist im Übrigen ja sehr aktiv, bereitet gerade einen Besuch vor. Am 12. März, das war jetzt 3 Tage vor ihrer Freilassung, erhalten ihre Eltern einen Brief, eine Antwort vom Außenminister Heiko Maas auf den Brief ihrer Eltern vom 12. Januar. 12. Januar. Bis zum 12. März. Und dieser Brief ist insofern interessant, als dass er auch wieder die Grundlinie hat. Es handelt sich bei Herrn Sixt um einen in Venezuela verhafteten Deutschen, den die deutsche Botschaft und das deutsche Auswärtige Amt den Regeln gemäß diplomatisch-konsularisch betreut. Mit keinem Wort in dem Schreiben geht der Außenminister auf die Forderung nach öffentlichem Protest, nach öffentlicher Forderung nach Freilassung ein. Ja? Und das durchzieht die ganze Linie. Und wenn heute, und so ist mein Verständnis, ja, weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, ich würde schon sagen, dass die deutsche Bundesregierung und auch die deutsche Botschaft ihre Pflicht getan hat. Ihre Pflicht der diplomatischen Betreuung, wie bei einem Drogendealer. Ja? Man hat sie praktisch, ich will es mal so sagen, im Modus Drogendealer abgefertigt. Ein deutscher Drogendealer, der in Caracas festgesetzt wird, möglicherweise ist er unschuldig. Der Außenminister wird sicherlich nicht seine Freilassung fordern. Das ist bei einem Journalisten anders.
Ja, ja gut, aber normalerweise ist es ja schon so, dass selbst der Drogendealer Hilfe bekommt, einen Anwalt zu organisieren. Mir hat die Botschaft gesagt, also Anwalt, haben Sie keine Chance, wird sich keiner um Sie kümmern. Meine Eltern haben von ferne, allein, obwohl sie kein Spanisch sprechen und nie dort waren, es geschafft, zwei Anwälte zu organisieren, die das sogar kostenlos gemacht haben. Also das nur mal als ein Beispiel. Dann kommt die ganze Geschichte mit den Beweismitteln, die ich gebraucht habe, die Zeitungen aus Deutschland, wo es anfangs hieß, wir könnten den Kurier des Auswärtigen Amtes verwenden und der wurde dann gesperrt, durfte nicht verwendet werden, um mir die Beweismittel zukommen zu lassen. Also ich meine schon, formal hatte ich die diplomatisch-konsularische Betreuung eines Schwerverbrechers, aber sie haben sich weniger bemüht, als sie für einen Verbrecher normalerweise das tun würden, denn der würde diese Hilfen schon bekommen.
Gut, das ist natürlich jetzt ein Vorwurf, der schwierig ist zu kommentieren, wenn Sie sagen, Sie sind praktisch von der deutschen Botschaft noch schlechter behandelt worden als ein Schwerverbrecher.
Ja, aber natürlich.
Ich bin jetzt sicher, dass die deutsche Botschaft sofort.
Sie wollten natürlich immer was tun. Aber dann immer beim nächsten Gespräch kam, geht alles doch nicht.
Herr Six, ich verstehe Sie da. Ja? Und ich verstehe auch, dass das aus Ihrer Sicht der Wahrheit entspricht. Ja? Das Problem ist, dass
gibt
wir
ja
jetzt
Zeugen
nicht
dafür.
Audiatur et altera pars, wie es so schön heißt. Wir haben jetzt niemanden vom Außenministerium hier sitzen. Wir können uns auf die Aussagen vom Staatsminister anbeziehen. Und da komme ich nochmal drauf zurück, auf dieses leidige Aussage gegen Aussage. Und da glaube ich, kommen wir nur mit einem auf eine Weise raus, indem wir die Diskussion von der diplomatischen Betreuung und deren Qualität und Intensität lösen und herüberschwenken auf die politische, auf die Medienunterstützung, mit der dann nicht mehr der Botschafter bzw. die Konsulatsbotschaftsangehörigen zu tun haben, sondern das betrifft dann unmittelbar die Politik in Deutschland. Und da komme ich jetzt zu einem Stichwort, und das, glaube ich, ist wichtig, denn ich bleibe mal dabei, auch wenn Sie es anders sehen. Nehmen wir mal an, die deutsche Botschaft, das deutsche Auswärtige Amt hat insoweit konsularisch seine Pflicht getan. Jetzt hören wir uns mal an, was Kür ist. Ja? Es gibt ja Pflicht und Kür. Ja? So, hören wir uns mal an, was Kür ist. 14. Februar 2017, jeder kennt den Namen Deniz Yücel. Deniz Yücel kommt in Polizeigewahrsam. 18. Februar, 4 Tage. Ja? Kanzlerin Merkel dringt gegenüber dem türkischen Ministerpräsidenten auf faire Behandlung. 27. Februar, Pressemitteilung der Bundesregierung. Die Bundesregierung erwartet, dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falls Yücel den hohen Wert der Pressefreiheit .. 28. Februar, der türkische Botschafter wird zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten. Ed Sigmar Gabriel tweetet, setzen uns mit großem Nachdruck dafür ein, dass Deniz Yücel so schnell wie möglich freikommt. Bundespräsident Joachim Gauck verurteilt die Inhaftierung scharf. 1. März, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert, Deniz Yücel muss freigelassen werden. Genau wie all die anderen mit fadenscheinigen Begründungen festgenommen Journalisten. 3. März, in der Welt sagt Justizminister Heiko Maas, damals noch Justizminister, zum Fall Yücel, wer der Presse die Freiheit nimmt, der nimmt sie der gesamten Gesellschaft. 9. März 2017, Angela Merkel fordert in ihrer Regierungserklärung Yücels Freilassung. Und das geht jetzt so weiter. 31. März, Gabriel, 12. April, Gabriel, 8. Juli, Bundeskanzlerin Merkel, zieht sich durch bis zuletzt am 31. Januar 2018, Justizminister Heiko Maas wörtlich, jede Unterdrückung von kritischer Berichterstattung ist mit unserem Verständnis von Pressefreiheit nicht vereinbar. 16. Februar 2018, Yücel verlässt das Gefängnis und die Türkei. Und da möchte ich auch in diesem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig darauf hinzuweisen, Herrn Yücel trifft hier bei diesem Vergleich, der wichtig ist, ja, aber keinerlei Verantwortung, denn Herr Yücel hat mindestens zweimal gezeigt, dass er auf ihrer Seite steht am 24.12. mit einem, an ihrem Geburtstag, am 32. Geburtstag 2018 mit einem Tweet, den wir jetzt hier mal einblenden können, in dem er sagt, die Freiheit des Wortes ist unteilbar. Und dann hat er ein paar Tage später noch einmal, ihr Vater sagt, eine Stunde mit ihm telefoniert und ihm wertvolle Tipps gegeben, was ihre Eltern noch machen können und so weiter. Also ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass in der Debatte die beiden Figuren, Dennis Yücel und Billy Six, gegeneinander ausgespielt werden. Ja?
Wenngleich man schon einen Hinweis geben sollte, nämlich seine Besuche bei der PKK waren auch ohne Akkreditierung und das kommentiert niemand.
Die Akkreditierung ist eine Fährte, eine Sackgasse, ja? Ist eine bewusst gelegte Fährte, die dazu führen soll, ihre Position als Journalist, ihre Tätigkeit in Frage zu ziehen. Und dazu wäre es nicht schlecht, wenn wir uns das Video von dem Herrn...
Haben wir so viel Material?
Ein bisschen haben wir noch. Von der Frau Barrientos und Frau Hendricks anschauen. Mhm.
Selbst der Anwalt von Billy Six distanziert sich von den Darstellungen von Billy Six. Einen Fakt nennt er, nämlich den, dass er in Venezuela ohne Akkreditierung unterwegs war, wissend, dass die vorgeschrieben ist. Also, naja, was soll man dazu sagen?
Und deswegen glaube ich mal, dass wir mal davon ausgehen sollten, dass Sie das Schicksal von Billy Six, welches er sicherlich zum Teil auch selber zu verantworten hat, er war ja zum Beispiel nicht akkreditiert. Wäre er als Journalist akkreditiert gewesen, hätte er nicht nachweisen müssen, welche Artikel er irgendwann geschrieben hat, um mal ein Beispiel zu nennen. Also es wäre schon gut gewesen, wenn er sich an die Gepflogenheiten gehalten hätte.
Herr Six, das Problem, wie es sich mir darstellt, ist, dass hier eine bewusste Fehlinformation, auch bewusste Fehlinformation der Öffentlichkeit betrieben wird, immer mit dem Ziel, ihren Status in Frage zu ziehen. Denn es gibt eine Mail, lassen Sie mich das noch kurz erwähnen, vom Botschafter Daniel Kriener, von seiner persönlichen E-Mail vom 3. Januar 2019 an den Chefredakteur der Jungen Freiheit, Dieter Stein, in der es ganz deutlich heißt, auf einen Brief von Herrn Stein hin, den er als ihr Auftraggeber an den Botschafter geschickt hatte, in dem der Botschafter ganz klar sagt, sehr geehrter Herr Stein, vielen Dank für Ihren Brief zur Inhaftierung Ihres Reporters, Herrn Billy Six, in einem Gefängnis des venezolanischen Geheimdienstes SEBIN. Damit hat der Botschafter und damit die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, bereits am 3. Januar 2019 ganz klar anerkannt, dass sie dort als Reporter gleich Journalist unterwegs sind. Akkreditierung hin oder her.
Ja, aber man sollte trotzdem noch ergänzen, diese Politiker, die meisten von denen, die da sprechen, sprechen gleichzeitig der venezolanischen Regierung jede Legitimität ab. Sagen, Maduro sei nicht der rechtmäßige Präsident und Venezuela sei auch kein Rechtsstaat. Gleichzeitig fordern sie aber von mir, dass ich mich bei diesen Leuten akkreditieren sollte.
Ja, im Prinzip.
Das ist auch ein Widerspruch.
Ja, natürlich. Man könnte sogar sagen, die Dame von der Linken fordert quasi, sie sind ja nicht mal in Venezuela angeklagt worden, nicht akkreditiert gewesen.
Genau, das war ja auch nie Thema.
Die linke Partei liefert gewissermaßen der venezolanischen Anklagebehörde ein zusätzliches Argument. Könnt den jungen Mann auch noch für fehlende Akkreditierung anklagen. Mhm. Es fällt diese eine Aussage mit dem Anwalt, dass der Anwalt ihrer Darstellung widersprochen hätte.
Ja, das ist eine Meldung, die der Tagesspiegel erfunden hat. Die Journalistin Madeleine Habach, Chefredaktion, wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich da um Fake News handelt. Die haben mit dem Anwalt überhaupt nicht gesprochen nach meiner Freilassung, sondern einfach da Dinge miteinander vermischt. Es geht um eine Darstellung in einer argentinischen Wochenzeitung, wie meine Ausreise abgelaufen ist, und das wird vermischt mit dem Vorwurf, den wir erheben, dass nämlich die Regierung nicht protestiert hat und auch nicht meine Freilassung gefordert hat. Und das mischen die zusammen auf ganz manipulative Weise und konstruieren daraus einen Widerspruch, den es überhaupt nicht gibt.
Wir haben noch ein Video, Dr. Nick, Bundestagsabgeordneter der CDU-CSU, aus derselben Debatte.
dass sich die Bundesregierung gleichermaßen für alle deutschen Staatsbürger einsetzt, sollte der Reiseblogger Billy Six aus eigener Erfahrung bestens wissen. Denn er musste ja bereits 2013 schon einmal aus einer Haft in Syrien herausgeholt werden. Es gibt wohl nicht viele deutsche Staatsbürger, die mit Hilfe des Auswärtigen Amtes in wenigen Jahren zweimal aus Gefängnissen in einigen der schwierigsten Länder der Welt herausgeholt worden sind. Vielleicht auch, weil sie sich möglicherweise fahrlässig wiederholt in eine gefährliche Situation begeben haben.
Also selber schuld.
Ja, also ich wurde nicht mit Hilfe des Auswärtigen Amtes da rausgeholt, das muss man ganz klar sagen.
Ja, aber das waren Privatinitiativen und schuld,
der russische Außenminister, die das...
Ja, aber Sie sind auch selber schuld, dass Sie drin gewesen sind.
Ja gut, soll ich das jetzt so interpretieren, dass er gegen freie Berichterstattung ist?
Naja, die Frage stellt sich mir, weil der gleiche Abgeordnete, derselbe Abgeordnete, würde wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel den Fall Alexej Nawalny, ja, ein russischer Oppositioneller, diskutieren, der sicher schon 30 oder 40 Mal festgenommen wurde, würde wahrscheinlich sagen, wenn man ihm dann sagen würde, ja, dann ist er selber schuld, der Herr Nawalny, wenn er sich nicht an die Gepflogenheit, das Wort Gepflogenheiten hat ja auch die Frau Hendricks benutzt.
Also hier. Ja, die müssen sich mal einig werden, auf wessen Seite sie eigentlich stehen. Sind die jetzt für Maduro oder sind sie gegen Maduro? Das ist völlig unklar, wenn man diese Redebeiträge hört.
Es geht ja vor allem aber auch, sind sie für eine Unterstützung eines verhafteten deutschen Journalisten oder gegen eine politische Unterstützung eines verhafteten deutschen Journalisten? Und auch der Ausdruck Reiseblogger, den der Dr. Nick hier verwendet, obwohl 3 Monate vor der Debatte der Botschafter ihren Status als der Botschafter, ihren Status als Reporter, als Journalist offiziell anerkannt hat, zeigt, dass wir immer noch in diesem in dieser Vernebelungs- und Framing-Tradition, was den Menschen, den Journalisten Billy Six betrifft, stehen.
Ja gut, die Bundesregierung muss ihre unterlassene Hilfeleistung verteidigen. Nicht nur national, sondern auch international. Und dazu ist jedes Mittel recht.
Es gibt zum Abschluss noch 2 interessante Fälle, die während ihrer Haftzeit und ohne dass die Öffentlichkeit hier in Deutschland besonders Notiz davon genommen hat, gelaufen sind. Es gibt eine AFP-Meldung vom 31. Januar 2019, dass die venezolanische Polizei 5 ausländische, ist eine englische Meldung, 5 ausländische Journalisten, die eben Auseinandersetzung mit der Opposition behandelt haben, festgesetzt hat. Ja? Dann noch, und zwar handelt es sich um 2 kolumbianische, 1 spanische, 2 französische und 2 chilenische. Noch, also insgesamt mehr. Und interessant ist hier, dass an diesem 31. Januar die the European Top, Union's Top Diplomat, ja, und da reden wir hier von der Frau Mogherini, ja, die Frau Mogherini, also die Chefdiplomatin, manche sagen Außenministerin der Europäischen Union, setzt sich für diese Called for their immediate release, ja, am Rande einer Konferenz in Europa. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass dieser verhaftete Personenkreis, zu dem Sie ja nicht gehören, ja,
frei schon vorher im Gefängnis.
Sie waren schon vorher im Gefängnis, genau. Dass dieser Personenkreis sofort freigelassen wird, die sind dann auch in der Folge, auf jeden Fall die beiden Franzosen sind freigekommen.
Alle.
Das heißt, oder sind alle freigekommen, das heißt, die Frau Mogherini hat sich für Franzosen, Spanier und so weiter eingesetzt und die hätte sich garantiert auch für Sie eingesetzt. Ich unterstelle der Frau Mogherini jetzt nicht, dass sie sich für den Billy Six, den deutschen Billy Six, nicht eingesetzt hätte. Die hat natürlich nichts davon gewusst, weil die Information, dass sie, ja, sie waren ja als, ich sage nochmal wieder, Modus Drogenhändler, waren sie letzten Endes für diese Ebene als verhafteter, aus politischen Gründen verhafteter Journalist, gar nicht existent. Mhm. Auch der chilenische Außenminister hat, weil es ja 2 chilenische TV-Journalisten betraf, massiv dagegen protestiert, this is what dictatorships do, stomp on freedom of the press. Das ist was Diktaturen machen, sie treten die Freiheit der Presse mit Füßen. Hat der chilenische Außenminister sofort nach der Verhaftung gesagt.
Ja, und die Beziehung zwischen Chile und Venezuela ist sehr schlecht im Moment und trotzdem sind die freigekommen.
Ja, und es gibt noch einen Fall mit vor dem Hintergrund noch schlechtere Beziehung. Und das ist ein US-Journalist, der namens Cody Weddle, der am 6.3., am 6. März verhaftet wurde. Ein Freelancer, by the way, der auch für verschiedene US-Organisationen gearbeitet hat. Ein Freelance-Journalist, der innerhalb von weniger als 24 Stunden wieder rauskam, weil sofort der stellvertretende Assistant Secretary of State, also der stellvertretende US-Außenminister Kimberly Breyer, auf Twitter gesagt hat, dass das US-Außenministerium deeply concerned with reports that another US-Journalist has been detained in Venezuela by Maduro. Der US-Senator Marco Rubio, fierce critic of Maduro, also ein großer Gegner von Maduro, hat getweetet, was den Fall von Herrn Weddle betrifft. Der war in weniger als 24 Stunden wieder in den USA.
Genau.
Sie haben 119 Tage gesessen.
Ja, genau, weil Zweifel aufkamen, ob ich denn wirklich Journalist sei.
Die Zweifel waren ja ausgeräumt durch den Botschafter.
Ja, natürlich überhaupt durch das Verhalten der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes. Haben mich auch gefragt, was ist denn da los mit denen? Die fordern einen Prozess. Na gut, wenn die das fordern, dann muss ja irgendwas da sein, dann müssen wir mal untersuchen. Das war die Reaktion des venezolanischen Geheimdienstes. Also meine Lage hat sich verschlechtert im Laufe der Wochen. Aufgrund der Handlungsweise der Bundesregierung.
Wie sind Sie dann rausgekommen?
Ja, es gab viele wohlwollende Menschen, die sich das nicht mehr anschauen konnten, wie meine Eltern, meine Familie da leidet und alleingelassen wurde von den Systemmedien hier und von der Regierung. Und darüber sind diverse Kanäle entstanden. Ein Kanal war auch über hochkarätige Leute bis ins Präsidialbüro in Venezuela, was dazu geführt hat, dass der Militärprozess erstmal gestrichen wurde und alles auf einen Zivilprozess umgelagert worden ist. Und das Zweite war dann der Einsatz von dem russischen Außenminister Lavrov, einen Tag vor meiner Freilassung in einem Gespräch mit dem venezolanischen Außenminister in Wien. Und die Venezolaner sind dem Wunsch auf Freilassung sofort, also innerhalb von Stunden, nachgekommen. So wie bei allen anderen Journalisten auch. Das Wichtige war für sie, dass sie ernst genommen werden und dass sie eine wie auch immer geartete Garantie haben, okay, das ist wirklich ein Journalist.
Der Eindruck, der bleibt, Herr Six, ist ein trauriger, was das Verhältnis unserer Regierung, breiten Teilen der Öffentlichkeit zu einem deutschen Journalisten betrifft, der politisch eine andere Meinung hat als viele andere.
Ja, traurig ist auch, dass das Auswärtige Amt sich nicht beim russischen Außenministerium bedankt für den Einsatz. Wäre ja auch mal angebracht.
Für mich bleibt es bei der Betroffenheit, die hier entsteht und die, mit der wir auch auseinandergehen aus diesem Fall. Sie sind glücklich. Ich freue mich, dass Sie wieder glücklich wieder in Deutschland sind. Ich freue mich besonders für Ihre Eltern, dass Sie Ihren Sohn wieder haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute. Ich glaube, wir haben doch einige Dinge beleuchten können, Herr Six.
Haben wir.
Vielen Dank.
Спасибо большое, muchas gracias.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.